D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien, der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn.
Moin.
Und Herr Pähler.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Es ist März und dieser Monat ist ein großes Fest für Technikfans. Wir haben gerade den Mobile World Congress hinter uns. Anfang der Woche gab es eine weitere Apple-Keynote. Am Montag beginnt die CeBIT in Hannover. Das ist der perfekte Moment, uns genauer anzuschauen, wie in Deutschland über Technik berichtet wird.
Sind wir technikfeindlich? Bevorzugen wir Apple? Gibt es vielleicht auch zu viele Streicheltests neuer Produkte? Laufen Blogger den großen Medien den Rang ab? Wo stehen wir überhaupt?
Die Tech-Berichterstattung in Deutschland. Unser Thema heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Kommt heute von David Hugendick und hat als kleine Ausnahme nichts mit Technik zu tun. Er hat bei Zeit Online eine Art Nachruf auf Jürgen Domian verfasst, nachdem bekannt wurde, dass der nach über 20 Jahren seine Talksendung in 1 Live und im WDR Fernsehen beenden möchte. Zitat: Domian musste sich zuweilen dagegen verteidigen, ein Teil jener Fernsehwelt zu sein, die sich an Schicksalen weidet, Lebenstragödien zu Markte trägt, uns mit Emotionen zukübelt. Aber anders als dem Boulevard ging es dem Moderator nie um Selbsterhöhung, sondern ums Reden und Reden lassen. Dass sich seine Sendung selbst noch in Zeiten hielt, da wir jede Intimität im Internet ausbreiten und besprechen können, es für jede Verirrung und Grille ein Forum gibt, grenzt ohne dies an ein Wunder.
Die zweite Meinung
kommt heute von Fernsehkritiker Hans Hoff und von Herrn Pähler.
Stimmt, denn der Kollege Hans Hoff, der hat in seinem Kommentar in der Süddeutschen genau das aufgeschrieben, was auch ich in dem Moment gedacht habe, als ich vom Domian-Ausstieg gehört habe. Hoff meint, die Vorstellung, irgendwer könne den Nachtfalken mit der samtenen Stimme ersetzen, wirkt absurd. Und ich finde, so ist es. Denn Domian ist ein einzigartiger Typ, für den niemand übernehmen kann. Und ich bin ziemlich sicher, niemand würde überhaupt jemand anderen sehen und hören wollen als Jürgen Domian. Ich hoffe nur, der WDR macht nicht den Versuch, doch einen Domian 2.0 finden zu wollen. Leid tut's mir dann irgendwie nur für die vielen Nachtschwärmer, die nun wieder ganz allein sind mit ihren Problemen, skurrilen Geschichten und sexuellen Vorlieben.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Tech-Magazin.
Was für ein Monat. Wir sind mitten zwischen Mobile World Congress, Apple Keynote, CeBIT. Gibt's einen passenderen Moment? Nein, es gibt keinen passenderen Moment, um hier mal so ein bisschen die Vergrößerungsfunktion auszupacken und die Tech-Berichterstattung in Deutschland unter die Lupe zu nehmen.
Genau, die ist nämlich durchaus umstritten. Kritiker werfen einigen Medien vor, viel zu schnell, viel zu hysterisch zu werden. Da stehen auf der einen Seite Facebook oder Google im Kreuzfeuer der Medien, während Adresshändler und Geheimdienste weiter munter mit unseren Daten jonglieren. Da schreibt der Spiegel über eine Weltregierung im Silicon Valley, während gewählte Regierungen hinter verschlossenen Türen Freihandelsabkommen aushandeln. Da stürzen sich alle auf den nächsten Skandal im Netz, vergessen dabei aber ihren Lesern, Zuschauern, Hörern und Nutzern zu erklären, wie sie sich schützen können.
Und dann noch ein paar andere Fragen. Also berichten wir überhaupt ausgeglichen oder lassen wir uns zum Beispiel ja, von Apple und seinen schönen Keynotes einlullen oder gibt es zu viel neue Streicheltests neuer Produkte oder berichten wir wirklich kritisch? Und welche Rolle spielen Blogs und unabhängige Online-Magazine heute für die Berichterstattung? Das sind ein paar der Fragen für heute Abend. Wir sprechen darüber mit Carsten Knobloch, ist einer der erfolgreichsten deutschen Tech-Blogger. Wir haben Alex Nischwitz dabei, arbeitet fürs Radio, für den WDR und die ARD. Britta Weddeling stößt gleich noch zu uns, Korrespondentin fürs Handelsblatt im Silicon Valley und auch dabei Axel Telzerow, Chef der Computerbild. Moin nach Hamburg.
Moin, moin.
Fangen wir doch mal mit der schwierigsten Frage an. An welcher Stelle befindet sich für dich die Tech-Berichterstattung in Deutschland gerade?
Ich finde, die Tech-Berichterstattung in Deutschland ist an einem ganz interessanten Punkt, aber ich finde eigentlich schon seit einiger Zeit, wenn ich jetzt mal auf Computerbild gucke, wir haben vor 3 Jahren eigentlich angefangen, uns eigentlich komplett umzuorientieren, weniger jetzt nur noch auf Labortests zu gucken, sondern auch mal zu gucken, was kann man mit diesen Produkten auch machen, was kann man mit diesen Produkten im wirklichen Leben anfangen, was muss so ein Redakteur eigentlich tun mit so einem Produkt, muss er warten auf die Ergebnisse, die aus dem Labor kommen oder muss er mit diesem Produkt auch mal nach draußen gehen, muss fotografieren, muss einfach damit leben. Und das hat sich schon brutal geändert. Und da haben wir, um das auch gleich mal vorwegzunehmen, auch von dem Blog sehr, sehr viel gelernt.
Vertiefen wir das gleich nochmal. Aber was war vor 3 Jahren so der Punkt, dass ihr dann gesagt habt, jetzt machen wir es anders?
Wir sind, wie jedes andere Magazin, sind wir auch arg unter Druck gekommen, was die Auflage anging. Wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen, das zu analysieren, woran das liegt. Haben so viel mit unseren Lesern gesprochen wie noch nie. Vor allen Dingen auch mit den nicht mehr Lesern. Und haben geguckt, ja, was wollen die denn eigentlich? Warum wollen die nicht mehr dieses Noten runterbeten? Was wollen die? die eigentlich? Und da haben wir gesagt, okay, Computerbild muss künftig anders aussehen. Wir müssen uns stärker an dem Leser orientieren. Wir müssen uns stärker daran orientieren, was die Menschen mit diesen Produkten denn tatsächlich auch wirklich machen wollen.
Also so ein bisschen Real-Life-Berichterstattung darüber, in den Alltag gehen, so szenisch.
Ja, absolut. Also wenn ich eine Kamera nehme, dann hat die früher niemals das Labor verlassen. Wenn ich einen Kopfhörer nehme, dann hat der niemals Musik in der U-Bahn gespielt. Und das sind einfach Sachen, die gehören heute mittlerweile zum Standardtest dazu.
Was genau habt ihr euch als Magazin denn von den Bloggern abgeguckt, weil du das eben schon erwähnt hast?
Das ist ganz einfach. Diese persönliche Meinung, die man auch mit reinbringen darf, wohl immer wissend, dass wir immer natürlich auch gucken müssen, was kommt jetzt bei den Labortests raus. Das heißt also rein subjektiv nur streicheln, also jetzt mal ganz bös gesagt, das ist bei uns verboten. Streicheln ist erlaubt, aber dieses Leben, diese persönliche Meinung, das, was Kashi ja auch oftmals macht, das haben wir uns ganz sicherlich abgeguckt.
Kashi, wenn du das hörst, was Axel Telzoda sagt, die Magazine haben sich unglaublich viel bei Bloggern abgeguckt, das muss doch eigentlich runtergehen wie Öl, oder?
Ja, ich habe ja nicht mal umsonst vor Jahren schon mal ein Jobangebot von der Computerbild bekommen.
Damals absolut. Aber noch bewusst abgelehnt, oder?
Ja, natürlich. Ich habe schon mehrere externe Angebote bekommen, habe aber bisher immer alles abgelehnt. Ja, ist ein schönes Lob. Ist aber aus der Not auch bei den meisten Bloggern, glaube ich, herausgeboren, weil sie halt keine Labore haben, sondern tatsächlich nur sagen können, wie sich das Gerät bei ihnen im echten Leben schlägt.
Du bloggst ja mittlerweile nicht mehr nur allein, sondern es ist auch so ein kleines Redaktionsteam, das du um dich herum gesammelt hast. Wie läuft das eigentlich bei euch hinter den Kulissen?
Ach, das ist relativ unspannend. Wir sind quasi nur 2,5 Leute, die schreiben. Wir sind 2, die in Vollzeit schreiben und eine Hilfe am Abend noch. Und wir arbeiten ganz klassisch. Wir haben den Telegram-Messenger, worüber wir uns austauschen und uns Themen zuwerfen.
Und jetzt hat Axel gerade gesagt, er geht so ein bisschen so ins Real Life, ja, also Handy in der U-Bahn testen, ja, mal Wasser drüber schütten, vielleicht sogar, um zu gucken, wie es reagiert. Genau. Und du sagst, das ist bei euch so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Wenn man jetzt so klassische journalistische Maßstäbe daran anlegen würde, würdest du sagen, Kashi, die erfüllen Blogger, wenn sie es gut machen heute?
Ich habe mir darüber ehrlich noch gar keine Gedanken gemacht, ob ich irgendwelche Ansprüche von Menschen erfüllen, die das irgendwie als journalistisch sehen. Mhm. Sondern ich habe einfach immer technische Geräte in die Hand genommen und die nach meinen eigenen Kriterien bewertet, ob ich sie gut finde oder nicht.
Und grundsätzlich, wenn wir davon noch mal etwas weiter noch aufziehen, die Frage, wie ist der Stand eigentlich der Tech-Berichterstattung, worüber wir heute auch reden wollen? Ist das eine Thematik, über die du als Blogger auch eigentlich nachdenkst?
Ja, schon, weil ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen. Ich blogge jetzt 10 Jahre und es sind wesentlich mehr Blogs dazugekommen. Und ganz viele machen das sehr gut und ganz viele machen das auch nicht so gut. Und der Leser muss mittlerweile besser filtern als früher.
Ohne jetzt vielleicht einzelnen Namen zu nennen, aber woran machst du ein gutes Tech-Blog fest?
Na, ich glaube schon, dass Blogs sind natürlich immer subjektiv. Ich glaube auch, dass die Kollegen aus dem Journalismus eine Subjektivität nicht ganz ausschließen können. Aber du hast es halt bei einigen Blogs, da merkst du doch schon ein bisschen, dass die Meinungen teilweise zu gut sind.
Und das wäre dann das, was wir so gerne als Streicheltests bezeichnen?
Ich weiß nicht, was ihr als Streicheltest bezeichnet. Aber wenn es das ist, was ich denke, dann glaube ich, dass es das schon ist, ja. Es ist so irgendwie so, pass auf, wir schicken dir ein Gerät, du darfst es behalten, aber wir wollen einen wohlwollenden Test. Solche Angebote habe ich auch schon bekommen und immer schön habe ich gleich abgelehnt.
Naja, die technikaffinen Leser merken es ja vermutlich auch dann irgendwann und dann würde man sich den guten Ruf einfach verspielen.
Als Blogger hast du nichts anderes außer deinen Ruf. Und ich denke, selbst wenn sich Blogger, egal ob die Geräte gekauft sind oder als Leihgabe irgendwie sind, ich glaube, der Leser merkt es heutzutage sehr schnell, ob ein Test ehrlich ist oder nicht, weil es immer ganz viele andere Leute da draußen gibt, die kurioserweise zu den gleichen Testergebnissen kommen wie der andere unabhängige Blogger. Und der dann vielleicht sehr geschönt schreibt, der fällt dann ein bisschen raus, ne?
Vielleicht nochmal weg von den Bloggern, wenn du als Blogger von außen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auf die Medien in Deutschland und die Tech-Berichterstattung guckst, was denkst du dann?
ganz ehrlich, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich finde es halt, dass viele Tests einfach relativ kurz sind. Die heißen zwar Test, aber ist nicht das, was ich als Test bezeichnen würde. Vielleicht nicht in einem Computerbild, aber in anderen großen Medien.
Was mit Medien? Zur Tech-Berichterstattung in Deutschland heute.
Die Radio Wissen. Eine Stunde. Was mit Medien?
Hier ist Was mit Medien, das iPhone-Magazin.
Na? Habt ihr jetzt genauer hingehört, nur weil wir iPhone gesagt haben? Wahrscheinlich ja, denn es gibt eine Studie aus den USA, für die wurden mehrere Websites untersucht. Und die Macher dieser Studie, die haben gecheckt, wenn auf diesen Websites Artikel außergewöhnlich oft aufgerufen wurden. Welche Begriffe standen da in den Überschriften? Ja, das waren einige Begriffe, aber einer dieser Begriffe lautete eben iPhone.
Und jedes Mal, wenn Apple ein neues Produkt vorstellt, gibt es in vielen Redaktionen ja die Diskussion darüber, ob man diese Vorstellung jetzt überhaupt begleiten soll. Ist ja nur ein neues iPhone, müssen wir dabei sein. Wenn wir uns die Klickzahlen angucken, offenbar schon. Oder laufen Artikel über Smartphones von Samsung oder HTC bei der Computerbild besser, Axel?
Nee, ich würde sagen, also iPhone-Artikel laufen super, super gut. Also wenn wir über eine Keynote berichten, das läuft fantastisch. Aber muss man auch sagen, wenn ich jetzt gerade kurz an die Samsung-Vorstellung denke, alles rund ums S6 lief sehr, sehr gut und hat uns wirklich absolute Höchstzahlen beschert.
Apple war ja das Unternehmen, das die Keynote so groß gemacht hat. Also die gehen nicht mehr auf Messen irgendwie, auf dem Mobile World Congress, auf die IFA, sondern geladene Gäste dürfen bei Apple dabei sein, wenn die Produkte vorgestellt werden. Selbst hier in Deutschland sind diese Produktpräsentationen bis ins Letzte ausgefeilt. Und Alex Nischwitz ist Tech-Journalist im WDR und für die ARD, nimmt auch an diesen, ich nenne sie mal, besonderen Pressekonferenzen mal teil. Wie genau sehen die aus?
Du fliegst dann nicht nach San Francisco, wo die Kiste im Original stattfindet, sondern zu einer alternativen europäischen Veranstaltung. Als ich das letzte Mal dabei war, das war vor ein paar Monaten, da war das in Berlin. Diesmal war ich übrigens nicht dabei. Ich habe Kashi ein bisschen vermisst, aber ich habe das von Twitter aus verfolgt, was er getwittert hat. Du fliegst dann dahin. Das ist eine typische PR-Reise. Sprich, das geht auf Rechnung von Apple normalerweise. Du wirst in ein Hotel eingebucht. Das geht normalerweise auch auf Rechnung von Apple. Dann geht es abends zu diesem Livestream in guter Qualität. Das ist alles schön und gut. Bis dahin kann ich das zu Hause verfolgen. Wichtig ist, was danach passiert. Dann bekommst du als Journalist, wenn du dabei bist, nämlich Zugang zu diesen Geräten. Und dann hast du einen Vorteil, dann kannst du journalistisch bessere Arbeit machen. Dann kannst du die Geräte in die Hand nehmen und testen. Und das ist auch die Kröte, die ich schlucken muss. Ich muss diese ganze Reise mitmachen. Ich muss mich, sag ich mal, einladen lassen im Zweifel. Das ist das große Problem, das wir haben in der ARD. Die Frage, die ich mir stelle jedes Mal, was kann ich annehmen, was kann ich nicht annehmen?
5 Minuten testen nach dieser Veranstaltung, um ein Gerät bewerten zu können, reicht das aus?
Also das ist zumindest besser, als es nicht zu tun. Also ich habe jetzt auch nach der Apple Watch Vorstellung am Montag, nach der zweiten, habe ich Testberichte gelesen von Kollegen, von denen ich 100% wusste, die waren nicht da. Also das haben Kollegen aus Frankfurt beispielsweise auch gemacht. 6 Gründe, warum die Apple Watch, warum ihr euch die nicht kaufen sollt. Du kannst die Meinung gerne haben, aber ich finde, du solltest näher als 300 Kilometer entfernt an dieser Uhr gewesen sein, um diese Meinung irgendwie, herleiten zu können oder so. Ich finde das nur fair, wenn dann unter so einem Bericht drinsteht, wir haben diese Meinung, ohne dieses Produkt überhaupt in der Hand gehabt zu haben.
Aber trotzdem, wenn du rein auf einigermaßen objektiv auf diese Teste schaust, unterscheiden die sich tatsächlich von denjenigen, die dabei sind?
Ich hoffe. Also wir haben doch dann ganz andere Fragen, die wir beantworten können. Also ich sag mal, wenn wir uns eine Uhr zulegen wollen, eine Smartwatch oder was, dann geht es natürlich auch, finde ich, um die Frage, wie liegt das eigentlich in der Hand? Wie bedient sich das eigentlich wirklich? Was ist der Use Case, der vielleicht darüber hinausgeht, was mir die Apple PR vorgesetzt hat? Das kann ich in 5 Minuten ein bisschen besser feststellen, als wenn ich das Produkt gar nicht in der Hand gehabt habe. Ich komme ein bisschen näher an die Wahrheit ran, als wenn ich es nicht gesehen habe.
Wenn man das jetzt so ein bisschen von außen hört, wenn man auch weiß, dass ein Haufen von Tech-Journalisten im Hintergrund Testgeräte von Apple besitzt, immer ein Jahr lang, bis dann zufällig genau das neue iPhone rauskommt. Und das bekommen sie wie so ein kostenloses Abo, diese Vorzüge anzunehmen. Fühlt man sich da als Journalist wohl?
Ich finde, das sind keine Vorzüge. Also das Apple macht tatsächlich, da hast du recht, längere Testzeiträume möglich, als das Samsung macht oder als das HTC macht oder was weiß ich. Wir hatten letztens die Smartwatches von Motorola und von Samsung da. 2 Wochen durften wir die behalten oder so. Ich gehe davon aus, dass wir das Apple-Gerät ein bisschen länger behalten dürfen. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, ich arbeite bei 1Live, das ist ein großer Mainstream-Sender. Alle meine Kollegen sind Allrounder. Ich kenne mich mit Technik ein bisschen aus. Mein Kollege kennt sich mit Fußball ein bisschen aus. Um den in die Lage zu versetzen, zu verstehen, worum es in dem Apple Watch Beitrag geht, finde ich die Möglichkeit relativ gut zu sagen, und so handhaben wir das. Nimm du doch jetzt mal die Uhr 2 Wochen und wir geben die rum in der Redaktion. Jeder probiert das aus und kriegt dann eher ein Feel, ob das gut ist, dieses Produkt, und worum es da eigentlich geht.
Findest du es trotzdem problematisch, wenn vielleicht der ein oder andere journalistische Kollege oder auch der ein oder andere Tech-Blogger das eben anders handhabt und es tatsächlich eher benutzt wie so ein Dauerabo, oder das immer so lange läuft, bis genau das neue Gerät auf den Markt kommt?
Das finde ich total blöd. Also ich finde, dass du unterscheiden musst zwischen der journalistischen Arbeit und dem privaten Gebrauch. Wenn ein Kollege journalistisch arbeitet, dann möchte ich, dass er so viel Distanz, wie es nur geht, zu dieser Firma herstellt oder zu irgendeiner Firma herstellt. Ich freue mich auch, dass wir jetzt alle hier zusammen sind. Vor allem, dass ich Axel mal kennenlerne. Axel, darf ich dir eine direkte Frage stellen?
Ja, klar.
Ich habe diese Kiste verfolgt, die ihr damals hattet, mit dem iPhone. Und aus meiner Sicht, also um das noch mal kurz zu erzählen, wenn ich das richtig verstanden habe, lief das so, dass ihr wie jedes andere Medienunternehmen bemustert worden seid oder wie die meisten im Prinzip. Dann habt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Test gemacht, der auch im Netz vorher schon ganz gut lief. Wir biegen dieses Gerät mal und das ist dabei kaputt gegangen. Und ich glaube, dann gab es eine Reaktion von Apple, die gesagt haben, wir wollen euch keine Testgeräte mehr geben, und du hast einen offenen Brief geschrieben oder so ähnlich.
Ja, fing ein bisschen anders an, weil wir haben das Gerät selber gekauft. Wie bei jedem neuen Apple-Produkt stehen morgens um 5 Uhr stehen unsere Studenten vor den Stores, vor allen 3 Stores in Hamburg, stehen da mit einem Batzen Geld in der Hand, also wer sie mal überfallen will, sollte dort hingehen, und kaufen diese Geräte und gehen dann ins Labor. Also es war ein von uns gekauftes Gerät, und mit dem konnten wir dann auch das machen, was wir wollten. Genau, und dann gab es einen Blogger, der in Amerika das Ding gebogen hat. Wir haben geguckt, hat noch keiner in Deutschland gemacht, ab ins Studio, und ich habe das Ding gebogen. Es hat sich, gab fast 1 Million Views auf diesem YouTube-Video, und daraufhin sind wir dann, dann massiv angegangen worden, und daraufhin habe ich mich entschlossen, diesen Brief zu schreiben.
Wie seid ihr angegangen worden?
Ja, es ist ein sehr junger Kollege von mir, ein Volontär, ist angerufen worden und ist wie ich es auch geschrieben habe, ist mit einem nicht passenden Ton angesprochen worden, und wenn wir sowas nochmal machen würden, dann würden wir keine Testgeräte mehr bekommen, und wir würden auch nie mehr zu Veranstaltungen eingeladen werden. Und dann knallte der Hörer ein auf. Kurze Zeit später ging der Hörer nochmal hoch, und dann gab es das Ganze nochmal. Dann ging er wieder runter, und dann hat es mir gereicht, und habe ich einen Brief geschrieben, weil so etwas können wir nicht einreißen lassen, und das können wir niemals gestatten.
Das verstehe ich, aber wir haben so Leihverträge bekommen von Apple oder von Samsung. Ich vermute, sowas Ähnliches habt ihr auch, ne? Also, und da steht dann drin, normale Gebrauchsspuren sind okay. Mhm. Wenn ich das Gerät jetzt zerstöre, dann sind das doch keine normalen Gebrauchsspuren mehr. Und wenn ich einen Vertrag breche.
Richtig, aber nochmal, wir haben es gekauft. Wir haben diese Geräte gekauft mit unserem Redaktionsbudget, und das ist auch ganz wichtig. Und dann kann ich dann Panzer drüber fahren lassen. Das geht Apple überhaupt gar nichts an, und das haben wir gemacht. Wir haben das probiert, ob man das biegen kann, und haben uns auch draufgesetzt, und das haben wir mit einem Gerät gemacht, das uns gehört.
Kashi, du hast eben auch erzählt, dass Unternehmen an euch Blogger rantreten und fragen, kannst du nicht ein bisschen wohlwollend über uns berichten? Hast du das, wie wir jetzt gerade von der Computerbild gehört haben, auch schon mal quasi im Schlechten erlebt? Also dass Unternehmen dir so wie Apple quasi den Zugang zu Produkten entziehen wollten?
Nein, und das auch nicht bei Kritik, die ich geäußert habe in Beiträgen.
Habt ihr
noch nie ein Unternehmen da, was gesagt hat, ja, nee, so geht das aber nicht oder so.
Habt ihr denn, um das nochmal irgendwie zusammenzufassen, den Eindruck, die Frage geht an alle drei, dass Apple in der Berichterstattung in irgendeiner Form bevorzugt wird, aus welchem Grund auch immer?
Kann ich, wenn ich anfangen darf, kann ich bei uns ausschließen, weil ich halt einfach genau weiß, wenn ich über die Highlight-Produkte von Samsung spreche oder auch einen HTC, das sind Geschichten, die bei uns online super, super laufen und von daher wäre ich schon blöd, wenn ich mich jetzt nur auf Apple konzentrieren würde.
Kann ich für uns im Radio eigentlich auch ausschließen. Wir haben das
Sprecht nicht für euch, sprecht über alle Medien, den Eindruck.
Wir haben das Privileg, dass uns die Klicks egal sein können, weil das öffentlich-rechtlich finanziert ist. Das ist mir, schönerweise kann es mir egal sein, wie viele Leute auf den Beitrag klicken.
Ich meine, in der gesamten Medienlandschaft in Deutschland, habt ihr das Gefühl, Apple kommt da besser weg als andere Hersteller?
Absolut. Würde ich sagen, ganz klar ja.
Kashi?
Ja, aber im negativen Sinne. sie werden halt immer benutzt, um Klicks zu generieren. Jedes Smartphone eines anderen Herstellers ist dann immer der iPhone-Killer oder es gibt den iPad-Killer. Egal welches Gerät rauskommt, Apple wird immer als Vergleich herangezogen.
Dann bin ich bei Kashi.
Ja, und das ist auch eine Berichterstattung.
Die Tech-Berichterstattung in Deutschland ist heute unser Thema in Was mit Medien. Wir machen auch mal den Vergleich, wie unterscheidet sich das, was wir hier in Deutschland von den Medien vorgesetzt bekommen, zu dem, wie Berichterstattung in den USA funktioniert. Darüber sprechen wir gleich, und zwar mit Britta Weddeling vom Handelsblatt im Silicon Valley.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Das panische Medienmagazin.
Kritiker werfen den Medien ja immer wieder Technikfeindlichkeit vor. Gab jetzt diesen Spiegeltitel, die Weltregierung, wie das Silicon Valley unsere Zukunft steuert. Darauf hat Jeff Jarvis, Journalismusprofessor aus New York, im Netz geantwortet. Und wow, war das ein Rant. Also er hat diesen Artikel als Euro-Techno-Panik abgetan, als Scheiße-Bombe bezeichnet. Die Spiegel-Redakteure als Nerd-Nazis. Irgendwo war auch noch ein Hitler-Vergleich drin.
Ja, krass, auf jeden Fall. Aber die Kritik, die äußert ja nicht nur er. Kashi, wie siehst du das? Sind die deutschen Medien so mit Blick auf Technik und neue Technologien zu hysterisch?
Die ich verfolge, nicht so, nein.
Und die anderen verfolgst du deswegen nicht, weil sie doch zu hysterisch sind?
Nein, also ich bin ein Mensch, der lieber Chancen sieht als Gefahren immer oder herbeigeredete Gefahren. Deswegen tue ich das ganz schnell immer wegwischen, wenn so geredet wird. Das gucke ich mir erst gar nicht so richtig an. Natürlich schaue ich mir Kritiken an, aber vieles ist halt einfach nur aufgebauscht, ja.
Wenn ich deinen Podcast höre, zusammen mit Sascha Pallenberg, Neuland, ich höre dich immer öfter mal sagen, so, bei dem Thema hätte man doch erstmal durchatmen können.
Ja, es wird viel zu wenig gemacht und es wird gleich explodiert, ohne zu hinterfragen. Das nervt manchmal so ein bisschen, ne?
Vielleicht noch Frage an die anderen. Wie seht ihr das? Sind die Medien technikphob, technophob, technofeindlich vielleicht sogar?
Auch manchmal glaube ich das absolut. Also wenn ich auch jetzt mal an frühere Artikel von uns denke, da gab es ja dieses Portal in Amerika, Facebook. Und ein typischer Computerbildartikel sah so aus: Ja, da gibt es jetzt Facebook. Aber achten Sie auf den Datenschutz und oh Gott, Ihre Daten sind in Gefahr. Dass man auch mal einen Facebook-Artikel machen darf und einfach zeigen kann, wie viel Spaß damit hat. Man damit haben kann, das war für uns dann auch ein Stück Neuland. Und wenn man da eine gute Mischung hinbekommt, dann ist das, glaube ich, die richtige.
Das heißt, es ist auch eine ganz gute Sache, dass es jetzt so Magazine gibt wie die Wired oder das ist T3N-Magazin, die ganz offen an die Sache rangehen?
Gott, was soll ich da jetzt so sagen, ob das eine gute Sache ist, dass es die Wired gibt? Ich freue mich total, dass es die Wired gibt.
Nein, im Ernst.
Na gut, ich meine, das ist ein ganz komplett anderer Ansatz, jetzt über Technik zu schreiben, als wir es machen oder als es viele andere unserer Kollegen machen. Sollen sie es tun? Ich glaube, dass unser Ansatz doch noch, Gott sei Dank, noch aktuell noch mehr Menschen interessiert als bei den absolut geschätzten Kollegen. Aber das Thema Sicherheit ist, ich finde es gut, dass in Deutschland so viel über das Thema Sicherheit und Datenschutz berichtet wird. Dass das in Amerika und gerade bei amerikanischen Firmen komplett anders gesehen wird, das wissen wir auch.
Kashi, du hast gerade gesagt, du schaltest bei denen ab, die dir dann nicht zusagen, die da so ein bisschen hysterisch rangehen. Welche sind denn die Guten?
Ja, wer sind denn die Guten? Das kann ich aus dem Stegreif gar nicht sagen, verdammt. Nein, ich denke, alle, die sich mit dem Thema ein bisschen kritischer auseinandersetzen, aber das auch ehrlich, also ohne übertriebene Hysterie, weißt du? Du siehst ja dann halt immer die geteilten Beiträge auf Facebook, wenn eine AGB-Änderung ist, dann siehst du immer, wer unter Umständen nicht so ganz transparent kommuniziert hat, weil das wird dann vom Mob dann geteilt, weil, ey, hier müsst ihr lesen, was Facebook wieder Böses mit uns anstellt.
Gibt es eine Tendenz zu Hysterie in der Medienberichterstattung, hast du gefragt, Dennis? Ich würde das für Teile bejahen. Ich stelle mir die Frage, warum ist das so? Ich habe die These, dass es einige Journalisten gibt, die einfach zu viel Angst davor haben, was mit ihnen passiert, wenn immer mehr Technik über sie drüber rollt. Stichwort, keine Ahnung, kann auch jemand wie Kashi damit Geld verdienen? Ist dann ein klassisches Produkt wie eine Zeitung sozusagen vielleicht gefährdet? Vielleicht gibt es dann bei einigen Kollegen die Tendenz zu sagen, dann machen wir mal kurz eine hysterische Geschichte daraus. Auf der anderen Seite bin ich persönlich der Meinung, dass immer mehr Technikfirmen, vor allem die mit Daten arbeiten, wie Google und Facebook, in so viele Bereiche eingreifen, die unser Leben direkt täglich betreffen, dass ich persönlich mir da Regeln für wünschen würde. Ich glaube nicht, dass es bislang vernünftige Regeln gibt, um in Deutschland eine Firma zu, in Anführungszeichen, bändigen, die darauf setzt, Daten von uns zu bekommen, von unserem täglichen Leben. Und ist es dann unsere Aufgabe als Journalisten, den Finger in diese Wunde zu legen? Ich würde sagen, ja. Muss das so hysterisch sein mit so einem Titel Die Weltregierung? Ich würde tendenziell eher nein sagen.
Dann gucken wir doch jetzt mal auf den Flecken Erde, auf den sich die Tech-Berichterstattung oft konzentriert, auf das Silicon Valley. Britta Wedeling ist bei uns Korrespondentin fürs Handelsblatt. Britta, nimmt man das von uns aus richtig wahr, dass in den USA die Medien wesentlich weniger kritisch und wesentlich weniger hysterisch sind?
Guten Tag erstmal nach Deutschland.
Guten
Tag.
Ich stehe
schon mit halben Beinen, mit halben Beinen im Flugzeug, weil ich ja gleich nach Austin fliege, wo jetzt sozusagen sich auch das Silicon Valley hinbewegt. Also es ist nicht mehr hier in San Francisco, sondern wird jetzt in Austin stattfinden. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich wollte mal ein Beispiel geben, wo ich gesehen habe, dass es doch vielleicht entgegen der Dinge, die die Kollegen gerade eben gesagt haben, doch eine große Art von Hurra-Journalismus gibt. Ihr erinnert euch ja sicher alle dran, als Apple seine Apple Watch vorgestellt hat. Da ging es dann vor allen Dingen bei Twitter um die Frage, darf Apple dafür jetzt $10,000 verlangen oder muss es weniger sein, muss es mehr sein? Es war sogar eine Frau dabei, es war eine amerikanische Journalistin, die vorgerechnet hat, was man mit $10,000 alles machen kann, nämlich Wasser für ein Dorf in Afrika kaufen. Ja, man kann Schulen gründen. Es war herrlich, wo ich dachte, Mensch, wie können denn die ganzen Journalisten vergessen haben, dass Apple eine Firma ist? Eine Firma und nicht der Wohlfahrtsverein. Das hat für mich ganz doll gezeigt, wie verbrämt doch tatsächlich einige Journalisten hier in den USA sind. Und das muss man auch tatsächlich mal sagen. Es gibt auch, wir haben gerade über Technikfeindlichkeit auf der anderen Seite gesprochen, es gibt auch einen ganz großen Hurra-Journalismus hier in den USA. Apple Watch und die Reaktionen auf die hohen Preise, das war für mich ein sehr deutliches Beispiel. Täglich kann man das sehen, zum Beispiel bei Portalen wie TechCrunch, kennt ihr ja auch sicherlich alle, verfolgt ihr sicherlich auch, wo ich finde, dass dort tatsächlich mehr PR-Mitteilungen abgedruckt werden oder in die Welt, ins Internet geschossen werden, als tatsächlicher Journalismus stattfindet. Also ich glaube, ich sehe auch, dass es eine Technikfeindlichkeit bei einigen Blättern in Deutschland gibt, aber ich glaube, man muss auch ganz klar sagen, dass die Art und Weise, wie einige Technikjournalisten hier in den USA unterwegs sind, auch nicht das Wahre ist.
Mit anderen Worten, wenn die wirklichen Journalismus machen würden, sähe es gar nicht so anders aus wie hier in Deutschland oder als hier in Deutschland.
Nein, das würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, der große Unterschied, das klang ja eben auch schon so ein bisschen an, ist, dass die amerikanische Gesellschaft dieses ganze Konzept von Privatsphäre und Datenschutz gar nicht so kennt. Ja, das sage ich jetzt mal völlig wertfrei. Ich finde schon, und da muss ich einem meiner Vorredner auf jeden Fall auch recht geben, dass man dafür schon Regeln braucht. Ja, natürlich braucht man auch Regeln für neue Technologien wie Drohnentechnologien. Ja, und alle, ich hatte dazu letztens gesprochen mit verschiedenen Drohnenherstellern, es wollen auch alle Regeln, weil Regeln sind nicht schlecht. Ja, es muss jetzt nicht alles so passieren, wie sich das die Firmen vorstellen und die Leute die hier an Drohnentechnologie arbeiten, die wollen auch Regeln. Aber was man ganz klar sehen muss, ist, dass die Amerikaner ein anderes Verhältnis zu diesen Themen haben. Ich bin hier eingezogen vor 8 Monaten in eine WG und wir absolvieren unsere Geldgeschäfte über ein Portal namens Venmo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine Art Social Network für Finanzdienstleistungen. Ja, das heißt, ich kann da meinem Mitbewohner, der bei mir hier in der Wohnung wohnt, dem kann ich sozusagen ein Vertrauensverhältnis aussprechen. Und dann kann der von meinem Konto, das mit meinem Venmo-Account verbunden ist, kann der Geld runterfordern. Also da wird mir zwar gesagt, hier Dan requested $10 für so und so XY, aber das geht dann erstmal von meinem Konto runter. Da muss ich sagen, ich habe ich dann schon gemerkt, dass ich da durchaus auch ein anderes Verhältnis habe als viele der amerikanischen Leute. Das muss man, glaube ich, ganz klar sehen.
Man hat ja in Deutschland manchmal auch so ein bisschen als Journalist während der Arbeit den Eindruck, wenn man mit Apple sprechen will, mit Facebook, mit Google, da sitzen dann Leute auf der anderen Seite, die Pressesprecher heißen, auch ja nominell für Kommunikation zuständig sind, aber eigentlich doch Kommunikationsverhinderer sind, die zum Teil komplett verweigern, die auch nichts machen dürfen oder wollen oder ohne vorher jedenfalls das Go aus der Zentrale im Silicon Valley zu haben. Wie läuft das in den USA?
Ich kann dazu ein ganz tolles Beispiel bringen. Ich war letztens bei einer großen Firma, nämlich bei Facebook zu Besuch, ja. Und da ist es sozusagen Usus, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man erstmal eine NDA unterschreiben muss, ja. Also eine Vereinbarung, dass man nicht darüber schreibt, was man da erlebt. Dann ist dann zu den lustigen Leuten an der Tür gesagt, die alle tatsächlich so eine von der Statur alle aussahen, die Türsteher bei mir im Prenzlauer Berg früher, ja, wo ich so in Berlin gewohnt habe, ja. Als ich dann zu denen gesagt habe, sie wissen schon, dass ich Journalistin bin. Und sie wissen schon, Journalisten sind die, die schreiben dann was über das, was sie erlebt haben. Ja, nee, also da müssen wir jetzt aber nochmal. Es war ein Riesentheater. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, ohne die NDA da reinzugehen, aber man muss sich das vorstellen, dass es offensichtlich tatsächlich nicht gut ist, dass Journalisten, wenn sie auf einen Termin gehen, bei Facebook erstmal die NDA unterschreiben. Das finde ich schon interessant, ja.
Hast du das Gefühl, dass deine US-Kollegen sich daran stören oder ist das für die so normal, dass die gar nicht erst mit den Türstehern in Diskussionen eintreten?
Das weiß ich nicht. Also ich war tatsächlich so frappiert, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich kann mich erinnern an einen Termin, den ich mal beim BKA hatte, wo ich meine komplette Elektronik abgeben musste. Das hatte so ungefähr die gleiche Qualität oder beim BND. Ja. Wie das die anderen Journalisten machen, das weiß ich nicht. Ich will jetzt auch gar nicht so wahnsinnig kritisch sehen. Ich will nur sagen, dass schon auch gewisse putzigen Situationen führt, dass man so stark versucht zu kontrollieren, wie der Informationsfluss ist. Andererseits muss ich sagen, ich habe hier nicht das Gefühl, dass bei den großen Firmenmarktreihen, dass tatsächlich sehr stark geschaut wird, an wen gehen die Informationen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass die amerikanische Gesellschaft und auch die Gründer hier in San Francisco oder in anderen Städten oder im Valley unten sehr offen sind und sehr viel erzählen. Das ist für Journalisten eine ganz tolle Gegend hier, um hier zu arbeiten. Nur bei großen Unternehmen wie zum Beispiel bei Facebook oder bei Google und auch bei Apple ist es tatsächlich so, dass man so das Gefühl hat, es gibt so diesen Apparat von Pressesprechern und Türstehern und NDA-Verwaltern, ja, die irgendwie sich Zeit verschaffen müssen. Und das nimmt dann so etwas leicht absurde Züge an.
Was mit Medien? Bei D-Radio Wissen heute zum Stand der Tech-Berichterstattung.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien?
Was mit Medien, das Fortschrittsmagazin.
Tech-Berichterstattung in Deutschland. Axel Telzerow, Chefredakteur der Computerbild. Wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, wie geht's denn weiter? Gerade ändert sich ja alles so schnell. Jetzt spielen Armbanduhren eine Rolle, Autos plötzlich. Wie stellt ihr euch in Hamburg darauf ein?
Du hast die beiden richtigen Themen angesprochen. Autos ist ein super Thema von uns. Wir haben mit dem ganzen Thema Connected Car vor 2 Jahren angefangen. Ich habe bei uns selten so ein Thema gesehen, was im Heft bei den Lesern so gut angekommen ist. Online, super Thema. Ich denke, das wird uns auch in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Ist ein tolles Thema. Apple, CarPlay, Google, Android Auto sind tolle Themen, mit denen wir noch viele tolle Sachen machen können.
Sind das nur Themen jetzt für die Computerbild? Weil meine Frage ist, die Technik zieht jetzt in alle Bereiche irgendwie ein, also Computer in meine Uhr, CarPlay im Auto oder Android mit einer entsprechenden Version. Ist das dann ein Thema für extra Magazine, für Autos, die sich nur mit Smart Cars beschäftigen, oder wie formatiert ihr euch da?
Also wir haben das als festen Bestandteil in Computerbild drin. Wir haben eHome gerade für das ganze Thema Internet of Things vor 2 Jahren gestartet, haben mittlerweile ein Portal für Wearables, für das ganze Thema Gesundheit, eVivam heißt das. Dann haben wir noch ein eKitchen-Portal, wo es rund um Küchengeräte gibt. Und ich glaube, irgendwie nächsten Monat werden wir sogar was zum Thema Garten machen. Also ich sehe da kein Ende, ganz im Gegenteil. Aber wie schön ist das?
Jetzt kommt bald die digitale Landlust von euch.
Aus Hamburg. Kathi, wie siehst du das, wenn du auch schaust, wie deine Berichterstattung sich vielleicht so verändert hat? Welche Themen kommen da auf dich so zu?
Alle. Autos in Sache der Technik, die verbaut ist, auf jeden Fall. In Sachen Autos würde ich sagen, nein. Also die Jungs gegenüber, die mit 18, 19 bei uns auf dem Parkplatz bei Burger King stehen, die haben, glaube ich, mehr Ahnung von Autos als ich. Lass es dann bei der Technik, die dort verbaut ist, und sonst nehme ich weiterhin alles in die Hand, was einen Stecker hat irgendwie. Egal aus welchem Bereich des Lebens, weil ich hatte früher das schon immer so, dass ich mir alle mögliche Technik in allen Hausbereichen angeschaut habe und da eigentlich gar keine Grenzen kannte.
Aber eigentlich ist das ja so die zentrale Frage, die sich mir immer stellt. Jetzt, wenn das so in all unsere Lebensbereiche geht, dann wird dein Blog ja nicht jetzt Kashis Blog für alle Lebensbereiche, sondern man muss sich ja vermutlich auch dann irgendwann konzentrieren. Oder schreibst du auch über E-Gardening und solche Themen?
Du wirst es nicht glauben, dass ich einen wunderbaren Garten habe.
Ja. Ja.
Und ich könnte mir durchaus tatsächlich vorstellen, auf meine alten Tage später, solche Themen zu beackern. Pass auf, bei mir ist letztens der Trockner kaputt gegangen. Und was denke ich da natürlich? Das Ding war irgendwie 15 Jahre alt. Kerl, jetzt müsstest du dir so eins kaufen, was wirklich schon dir sagt, wie lange es noch dauert und so. Haben wir dann letzten Endes leider nicht gemacht. Aber das sind so Themen, die mich natürlich interessieren.
Alex, Britta, welche Themen seht ihr so noch auf euch zukommen oder welche fehlen euch vielleicht noch?
Ich fand das so herrlich. Kathi, ich glaube, du kommst aus der gleichen Gegend, dass ich komme, als du gerade Care sagtest, dachte ich, Mensch, da ist der Ostwestfale irgendwie in der Nähe.
Ja, Ostwestfalen nicht so Dortmund Care. Direkt.
Ah, okay. Mit Ostwestfalen kann ich liefern.
Ah, okay, gut, dann...
Wir gehen irgendwann alle ein Bier zusammen trinken.
Die Wiege der Welt, NRW, toll.
Das finde ich. Ich wollte sagen, was ich total spannend finde, das geht bald auch ein bisschen in die Richtung autonomes Auto, aber ich finde besonders spannend die Forschung, die gerade stattfindet zum Thema soziale Maschinen. Also wie findet sozusagen die Interaktion zwischen Mensch und Maschine statt? Da gibt es gerade am MIT das Media Lab, das ihr sicherlich auch kennt, wo dazu geforscht wird. Da forschen natürlich auch die Autohersteller dazu, also wie sozusagen die Kommunikation zwischen dem Auto und dem Fahrer stattfindet, wie signalisiert das Auto dem Fahrer, dass er jetzt übernimmt und so weiter und so fort. Was ich auch spannend finde beim Thema autonomes Fahren, ist ja, dass wir da ganz neue Karten brauchen. Ja, also Google Maps sagt uns ja, wie es von A nach B geht, aber nicht, wie wir die Fahrstreifen wechseln können und müssen und sollen. Also ich glaube, dass da sozusagen um diese ganzen Connected Devices herum ganz viele neue Themen noch entstehen, wo wir sicherlich noch sehr viele spannende Sachen sehen werden.
Ich glaube, wir werden uns noch weiter diversifizieren. Das Wort habe ich mir gerade aufgeschrieben, damit ich es richtig sage. Wir werden im Mainstream den Leuten morgens sagen, eine Smartwatch, ist die beim Eishockey cool? Wenn wir dann das Fazit geben, ja, dann geht's vielleicht zu Kashi in den Blog, der sich das Ding ein bisschen auf mehr Technik angeguckt hat. Und dann geht's vielleicht noch mal weiter zum Smartwatch-Magazin von Springer oder so ähnlich. Je nachdem, wie weit man da tief einsteigen will, wird's wahrscheinlich für jeden kleinen Bereich ein Angebot geben, das glaube ich schon.
Das wird ganz schön spannend. Herr Pähler, was hast du gelernt heute Abend?
Ich habe auf jeden Fall gelernt, ich bin nicht der einzige Ostwestfale auf dieser Welt und ich darf mich auf ganz viel spannende, optimistischer gestimmte Tech-Berichterstattung freuen. Das sehe ich. Ich sehe es jetzt viel positiver. Das freut mich eigentlich.
Ich bin nach diesem Abend durcheinanderer als vorher.
Warum das denn?
Ach, ich weiß einfach nicht, wo es hingeht, in welche Richtung, und ich finde am spannendsten jetzt so die Frage, sind wir wirklich technikfeindlich? Ich habe heute gelernt, nein. Ich war immer so ein bisschen der Meinung, wir sind so im Gesamten irgendwie so ein bisschen zu hysterisch und technophob und schmeißen zu viele Scheißebomben, um es mit Jeff Jarvis zu sagen. Ach, das ging doch eigentlich.
Ja, kann man eigentlich so sagen.
Wundervoll. Wir hören uns nächste Woche wieder in einer neuen Runde von Was mit Medien. Sehr spannend. Nächste Woche bei uns Steffen Seibert. Er wird uns so ein bisschen über Zurücktrollen im Internet erzählen als Regierungssprecher. Denn die Facebook-Seite der Bundesregierung macht das unter anderem. Und wir werden, wenn die Bundesregierung jetzt selbst mit den Leuten in Kontakt tritt, auch darüber sprechen, was dann für die Journalisten eigentlich noch übrig bleibt.
Nicht mehr viel, oder?
Ach doch, die können nämlich viel tiefer buddeln, können wir in Zukunft. Das machen wir nächste Woche. Nächsten Donnerstagabend, 20 Uhr, eine Stunde was mit Medien hier bei D-Radio Wissen. Bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen, eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.